zwischen Hamburg und Haiti.
Wald galt schon immer als Ort der Ruhe und Erholung, aber auch als mystische, märchenhafte, manchmal sogar unheimliche Stätte. Zu Bäumen kann man eine Beziehung entwickeln, mit ihnen sprechen oder sie sogar umarmen. Um große Bäume und kleine Bäumchen geht es heute im Magazin zwischen Hamburg und Haiti. Dafür reisen wir zu den Riesen-Mammutbäumen in die Sierra Nevada in Kalifornien. Wir besuchen einen Bonsai-Meister in Tokio, der winzig kleine Miniaturbäumchen zieht. Und wir unternehmen einen Ausflug in den Thüringer Wald, der sich gerade neu erfindet. Im Studio begrüßt sie Claudia Sarre. Diese Bäume können über 100 Meter hoch werden. Das ist ungefähr genauso hoch wie ein 25-stöckiges Haus. Und sie werden über 1500 Jahre alt. Diese Riesen-Mammutbäume wachsen im Nordwesten der USA, genauer gesagt in der Sierra Nevada in Kalifornien. Dort gibt es oft Nebel, ausreichend Wasser und ein mildes Klima, also ideale Verhältnisse, um so gewaltig in die Höhe zu schießen. Während des Goldrausches wurden die Baumriesen zu Tausenden abgeholzt. Die verbleibenden Bestände schützt man nun in Nationalparks. Einer davon ist der Sequoia National Park zwischen Los Angeles und San Francisco. Reinhard Spiegelhauer hat den Baumriesen einen Besuch abgestattet.
Farah sieht aus wie die Rangerin aus dem Bilderbuch. Grüne Hose, steingraues Hemd, unter dem hellen, breitkrempigen Hut quellen gewellte blonde Haare hervor. Ihr Job macht ihr ganz offensichtlich Spaß. Die Augen funkeln, wenn sie lächelt, und sie lächelt oft, dann sind kleine Grübchen auf ihren Wangen. Auf ihrem Hemd ein goldfarbenes Namensschild, Farah Kiefer. Vor ihr ein Giant Sequoia, ein Riesenmammutbaum.
Die Mammut-Sequoias sind die größten Bäume der Welt. Sie haben das größte Stammvolumen und können 2000 Jahre alt werden. Die älteste Sequoia war 4000 Jahre alt. John Muir hat ihre Ringe gezählt. Sie sind ganz besondere Bäume.
Und dieses Exemplar hier ist ganz besonders. Es hat sogar einen Namen, General Sherman Tree. Ein ausgeschilderter Weg führt hierher. Auf einer Informationstafel stehen imposante Daten. General Sherman ist knapp 84 Meter hoch und damit zwar nicht der höchste, aber der größte Baum der Erde nach Volumen. In Brusthöhe hat der Stamm mehr als 8 Meter Durchmesser. Wäre der Stamm ein Gefäß, dann könnte man den Inhalt von 30 Tanksattelzügen hineinkippen. Wissenschaftler haben General Sherman und viele andere Riesenmammutbäume vermessen.
Sie benutzen Laser-Messinstrumente und sie messen den Durchmesser in Brusthöhe und die Höhe des Baumes. Inzwischen steigen sie auch auf die Bäume und untersuchen im Detail die Größe von Ästen und die Verhältnisse in der Baumkrone.
Der Naturkundler James Wolverton Thorpe hat dem Baum seinen Namen gegeben, schon 1879. Wolverton hatte im Bürgerkrieg unter General Sherman gedient. Der größte Baum der Erde, er ist eine der wichtigsten Touristenattraktionen im Sequoia National Park. Dass es hier zu Stoßzeiten richtig voll wird, stört Rangerin Farah nicht.
Wir informieren vor allem. Wissen ist Macht. Je mehr Leute die Parks besuchen, um sie zu genießen und um eine Verbindung mit der Natur einzugehen, desto mehr Menschen engagieren sich.
Millionen Besucher hat die Verwaltung des Sequoia National Park im vergangenen Jahr gezählt. Doch den viel bekannteren Yosemite National Park, der nur 150 Kilometer weiter nördlich liegt, besuchen dreimal mehr Menschen. Deswegen gilt der Sequoia National Park für viele als Geheimtipp. Auch zum Wandern. Der Nationalpark hat etwa 2/3 der Fläche des Saarlandes. Abseits der California State Route 198, die den Park kurvenreich durchquert, ist man sofort in der Wilderness. So wie Steve Rayleigh aus San Diego, der mit einem Freund zu Fuß unterwegs ist.
Ich bin zum ersten Mal hier und das ist unser erster Tag. Es ist riesig und man schaut auf diese Mammutbäume, die nur hier wachsen und so geheimnisvoll sind. Wie sind sie überhaupt hierher gekommen? Wie haben sie so lange überlebt?
In den 50ern haben Wissenschaftler angefangen, die Ökologie der Riesenmammutbäume zu erforschen, erklärt Rangerin Farah Keifer.
Die Wurzeln reichen nur einen halben bis eineinhalb Meter tief. Und es gab eine Zeit, in der es hier keine Wege gegeben hat und die Leute mit dem Auto direkt an die Bäume ranfahren konnten. Das hat den Boden verdichtet und das Wasser konnte nicht mehr einsickern. Aber diese Bäume lieben feuchte, lehmige Erde. Das war also wirklich schlecht für sie. Wir wollten natürlich, dass man die Bäume weiter besuchen kann. Also ist ein Wegesystem angelegt worden. Millionen Besucher bleiben jetzt auf diesen Wegen und klettern hoffentlich auch nicht über die Zäune. Das hilft den Bäumen wirklich.
We have fences so that they don't jump the fence, hopefully, and this is really helping to protect the trees.
Die Riesenmammutbäume sind an ihren Lebensraum in der Sierra Nevada angepasst. Sie bilden aber keine Reinbestände, sondern stehen zusammen mit Kiefern und Tannen in einem Nadelbaum-Mischwald. Selbst sind sie Zederngewächse. Neben ihrer schieren Größe und der charakteristischen unsymmetrisch-länglichen Krone stechen sie in den Wäldern durch ihre rötlich-zimtfarbene Borke heraus. Wie die verwandten kleineren Sequoias gehören sie deshalb auch zu den sogenannten Redwoods. Dass hier oben auf rund 2000 Metern über dem Meer bis lange ins Frühjahr hinein Schnee liegt, ist für die Riesenmammutbäume extrem wichtig, erklärt Rangerin Farah.
Wir haben ein mediterranes Klima und bekommen den gesamten Niederschlag zwischen Oktober und Mai, und zwar als Schnee. Und weil die Sequoias so flache Wurzeln haben, brauchen sie die langsame Schneeschmelze für den Rest des Jahres, damit das Wasser gleichmäßiger und besser gespeichert wird.
Kalifornien hat zuletzt eine Reihe extrem trockener Jahre erlebt. Forscher beobachten die Entwicklung und messen zum Beispiel den Wassergehalt der Nadeln. Bisher kommen die Bäume noch gut zurecht.
Die Sequoias sind ziemlich trockenresistent. Sie sind 1000 Jahre alt, haben das mehrfach erlebt. Wir haben 2 oder 3 durch Trockenheit verloren, aber alles in allem sehen sie gut aus. Und der vorletzte Winter war sehr feucht. Seitdem sehen sie wirklich sehr gesund aus.
Trotzdem warnen Wissenschaftler, wenn es in der Sierra Nevada wegen des Klimawandels über längere Zeit weniger Schnee geben sollte, dann wären die Riesenmammutbäume in Gefahr. Schön, dass fast alle leben und wachsen, aber so eine umgefallene Sequoia ist auch sehr interessant. Vor allem, wenn sie schon länger umgefallen und der Stamm ausgehöhlt ist. Dann kann man in ihm entlang gehen, wie in einer riesigen Röhre. Dave Sakanek aus Los Angeles ist schwer beeindruckt.
Yeah, it's incredible. It's my first time here. Literally walking.
Wahnsinn. Ich bin zum ersten Mal hier und jetzt buchstäblich in einem 2000 Jahre alten Baum. Ich nehme an, er ist einfach am Alter gestorben. Er ist innen 2 Meter hoch, vielleicht mehr.
2 meters high? Maybe more even, yeah, inside.
Wer sich durch den Park bewegt, der sieht unweigerlich auch verbrannte Flächen. Büsche, Sträucher und Gras sind komplett abgebrannt, kleinere Bäume ziemlich mitgenommen. Die größeren Bäume und besonders die Sequoias dagegen sind nur etwas rußgeschwärzt. Lange haben Ranger Waldbrände nur als tödliche Gefahr gesehen. Heute wissen sie es besser.
Die Sequoia braucht Feuer. 70, 80 Jahre lang haben wir Feuer verhindert. Aber dann hat man herausgefunden, dass die Sequoia-Zapfen sich ohne Feuer nicht öffnen und die Samen freigeben können. Und dass die Samen Asche brauchen, um zu keimen. Ohne all das wachsen keine Sequoias nach.
So without all of those elements fitting perfectly together, we don't get any new sequoias.
Feuer sind natürlicher Bestandteil des Ökosystems der Sierra Nevada. Besonders im Juli und im August kommt es immer wieder zu Gewittern, wo Blitzschlag die Vegetation in Brand setzen kann. Solche natürlichen Feuer versucht die Parkverwaltung aber auch heute noch möglichst schnell zu löschen, sagt Farah Keifer. Denn sie können sich schnell so entwickeln, dass sie unkontrollierbar werden.
And in 2015, the largest fire 2015 hat es das bisher größte Feuer im Bezirk Fresno gegeben. 600 Quadratkilometer. Man hat versucht, es sofort zu löschen, aber es war so trocken, so heiß und das Gelände so steil, sodass es nicht gelöscht werden konnte und größer wurde. Um so etwas im Nationalpark zu verhindern, planen wir begrenzte Feuer. Das wird lange geplant und dann legen Ranger in unterschiedlichen Teilen des Waldes Feuer, um den natürlichen Zyklus von Waldbränden nachzubilden, den wir lange durcheinander gebracht haben.
Die Ranger berücksichtigen, wie viel brennbares Material im Unterwuchs steht, wie heiß es ist, wie die Luftfeuchtigkeit ist und vor allem, welcher Wind weht. Denn es ist in erster Linie der Wind, der Feuer schnell und unkontrollierbar machen kann. Ein Tag vergeht schnell im Sequoia National Park und um 17 Uhr schließt das Besucherzentrum. Aber auch morgen früh wird Rangerin Farah Kiefer den Besuchern wieder viele spannende Details über den Park und seine Riesenmammutbäume erzählen und ihnen den Weg zur Hauptattraktion erklären, zum größten Baum der Erde, dem General Sherman Tree.
Reinhard Spiegelhauer war bei den Baumriesen in Kalifornien. Vom Riesen kommen wir jetzt zum Zwergbaum, den Bonsai. Das japanische Wort Bonsai heißt übersetzt so viel wie Baum in der Schale. Diese Kunstform stammt eigentlich aus China, ist aber im japanischen Zen-Buddhismus weiterentwickelt worden. Das Ziel dieser jahrtausendealten Kunst ist nicht ein miniaturisiertes, sondern realistisches Abbild eines Baumes zu züchten. Einer, der diese Kunst wie kein anderer beherrscht, ist der japanische Bonsai-Meister Kunio Kobayashi. Er züchtet die Mini-Bäumchen seit über 40 Jahren. Jürgen Hanefeld hat den Bonsai-Meister in seinem Bonsai-Garten mitten in Tokio besucht.
Schnipp, 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 schnipp. Mit sicherer Hand und einer Gartenschere befreit der Meister das Bäumchen von überflüssigen Ästchen. Man hört genau, dass hier ein Profi am Werk ist.
Mein Vater hatte ein Gartenbaugeschäft, das ich eigentlich übernehmen sollte. Aber dann, während meiner Ausbildung, habe ich einen Bonsai gesehen und war sofort fasziniert. Seitdem beschäftige ich mich nur noch damit.
Seit 43 Jahren, um genau zu sein. Kunio Kobayashi scheint seinen Schützlingen zu ähneln. Nicht jung, aber quicklebendig. Nicht groß, aber stark und knorrig. Und einer der erfolgreichsten seiner Disziplin. Er hat Dutzende von Preisen eingeheimst im In- und Ausland, Bücher veröffentlicht und Hunderten von Schülern versucht, die vier Geheimnisse des Bonsai beizubiegen.
Wasser, Licht und die richtige Temperatur braucht er. Das Wichtigste aber ist Liebe.
Was sonst? Kobayashi ist ein Besessener. Bei jeder Antwort malt er mit seinem schwarzen Filzstift Skizzen und Schriftzeichen auf Schmierpapier, als müsse er unterstreichen, was er sagt. Zum Beispiel, dass die Idee des Bonsai aus China stamme. Vor 1300 Jahren schon habe man dort Bäume klein gezüchtet und mit viel Kitsch umgeben, mit Püppchen und Klimbim. Erst die Japaner, sagt er, hätten aus dem Bonsai, der Pflanze im Topf, so die wörtliche Übersetzung, eine Kunst gemacht. Ihre Ästhetik sei die Reduktion, also alles Überflüssige wegzulassen und das Wesentliche zur Vollendung zu bringen.
Ein Bonsai ist ein lebendiges Kunstwerk. Er kann 200, 300 oder 500 Jahre alt sein, aber er trägt die Würde des Lebens in sich. Natürlich lebt auch eine Schnittblume für eine kurze Zeit, aber der Bonsai hat eine Seele. Er ist ein Symbol des langen Lebens. Das ist das Besondere.
Der älteste Bonsai im Besitz des Meisters ist unglaubliche 800 Jahre alt. Es ist eine Schwarzkiefer, die den größten Teil ihres langen Lebens in einem Wald gestanden hat. Erst vor 200 Jahren wurde ein Teil von ihr von Menschenhand geschrumpft. Die Technik war längst bekannt. Ein junger, kräftiger Ableger wird in einen kleinen Topf gesetzt und regelmäßig an Wurzeln und Trieben beschnitten. So bleibt er kräftig, aber im Wachstum gehemmt. Einen noch älteren, nämlich 1000 Jahre alten Bonsai, hat Meister Kobayashi verkauft und dafür in der Presse einen Spitznamen bekommen. Mr. 100 Millionen Yen, was immerhin 700.000 Euro entspricht. Doch was rechtfertigt eine solche Summe für ein Bäumchen von vielleicht 80 Zentimetern Höhe?
価値観ですよね。価値観.
Je älter, desto teurer. Diese Gleichung stimmt nicht. Das eigentliche Kriterium ist sein Wert als Kunstwerk. Und der bemisst sich am Charakter der Pflanze, der Harmonie und Eleganz ihrer Erscheinung.
Hier ergibt sich nicht nur aus dem Grad der Miniaturisierung, sondern auch aus dem Wuchs des Baumes und dem Verhältnis seiner Bestandteile zueinander. Stamm, Blatt, Ast, Frucht und Blüte, alles soll passen. Hunderte dieser Kostbarkeiten stehen im Innenhof des klassischen Atriumbaus, in dem der Meister mit seiner Familie lebt. Neben Kiefern auch blühende Bäume wie Kirschen, Pflaumen und Quitten als Bonsai. Ein unschätzbarer Wert, der anderswo vermutlich mit hohen Elektrozäunen vor Dieben geschützt werden müsste. Aber das ist hier kein Thema. Das romantische Anwesen mit hölzernen Wänden und Veranden, mit japanischen Schiebetüren und einem Karpfenteich ist umzingelt vom Hochhausmeer Tokios. Aber drinnen fühlt man sich um 100 Jahre zurückversetzt. Vögel zwitschern, die knopfäugigen Enkel des 70-Jährigen rasen durch den Bonsaiwald. In den Nebengebäuden hat er ein Museum eingerichtet, einen Laden und eine Werkstatt. Hier betreibt der Meister mit Hilfe seiner Lehrlinge eine Sonntagsschule für wissbegierige Hobbygärtner, meist graumelierte Herren, wie er selbst einer ist.
Der Unterschied. Die Kursteilnehmer sehen das als Zeitvertreib. Aber als Künstler suchst du nach der Wahrheit. Sehen Sie diese prächtige Kiefer? Für diesen Baum habe ich 1998 den Preis des Premierministers erhalten. Aber später fand ich ihn gar nicht mehr schön. Zu glatt in der Form, zu ebenmäßig. Jetzt habe ich diesem wertvollen Stück eine wilde, windzerzauste Erscheinung verpasst. Das hat nur 2 Stunden gedauert. Aber um das hinzukriegen, habe ich 40 Jahre gebraucht. Eigentlich habe ich jetzt erst begonnen, ein Bonsai-Künstler zu sein.
Da lächelt Peter Warren ob der Bescheidenheit seines Meisters. Der 36-jährige Engländer hat 7 Jahre bei Kobayashi gelernt, bevor er in seiner Heimat London selbst eine Bonsai-Schule gründete. Ein Zufall, dass er jetzt mal wieder reinschaut. Auch er hat schon ein Buch über Kunst und Kultur der klein gezüchteten Bäume geschrieben.
Die Idee ist, einen Baum so zu behandeln, dass er wie eine Miniaturausgabe eines natürlich gewachsenen Baumes wirkt. Andererseits, wenn du 5 verschiedenen Bonsai-Künstlern dasselbe Material gibst, kommen dabei 5 verschiedene Bonsai raus. Oder besser, ähnliche, aber nicht gleiche.
Nicht alle Baumarten seien gleichermaßen geeignet, sagt Peter Warren. Wenn der Baum zwar klein wird, aber seine Blätter groß bleiben, sieht das Werk verunglückt aus. Kiefern dagegen sind besonders flexibel, weil sich ihre Nadeln von 15 cm Länge auf knapp über 1 cm sozusagen maßstabsgerecht herunterzüchten lassen. Obstbäume sind beliebt, weil sie auch noch die jeweilige Jahreszeit spiegeln. Doch einfach sei die Arbeit nicht. Sie ähnele der eines Schönheitschirurgen. Um den gewünschten Wuchs zu erreichen, muss hier ein Ast entfernt, woanders einer ausgeschnitten oder mit Draht in eine andere Richtung gezwungen werden. Dabei bestehe immer die Gefahr eines Kunstfehlers, sagt Warren. Wenn ein Bonsai stirbt, sei das das Traurigste überhaupt.
Der Grund für ihre Schönheit ist, dass sie leben. Die Kehrseite ist, dass sie auch sterben. Der Tod ist ein Teil von Bonsai.
Death is part of Bonsai.
Das wiederum ist ein sehr japanischer Gedanke. Genau wie der, mit dem mich Meister Kobayashi verabschiedet.
Japaner mögen Schönheit in sehr konzentrierter Form. Gedichte zum Beispiel, die wir Haiku nennen, die in nur 17 Lauten eine ganze Welt erschließen. Die Kunst besteht darin, das, was man nicht sieht, zu erfühlen.
Jürgen Hanefeld über einen Bonsai-Meister aus Tokio. Thank you. Deutschland ist bekannt für seinen Waldreichtum. Nicht umsonst sind viele Mittelgebirge danach benannt. Der Spreewald, der Schwarzwald, der Bayerische Wald und, und. Viele von diesen Regionen werden gerade neu entdeckt, etwa der Thüringer Wald. Einst zählte das Schwarzertal zu den beliebtesten Ferienregionen in Deutschland. Zu DDR-Zeiten war das Tal nicht nur im Sommer voller Sommerfrischler, auch im Winter kamen viele Gäste. Mit der Wende fiel das Tal in einen Dornröschenschlaf. Doch nun gibt es einen Neubeginn. Dorothea Heinze hat das Schwarzertal besucht.
Die dicken Tropfen des Sommerregens durchdringen kaum den Blätterwald. Vögel zwitschern, der weiche Waldboden federt. Fehlt nur noch der Geruch nach Erde, nach Wasser, um die ganze Fülle der Natur zu begreifen. Kilometerlang sind die gut ausgeschilderten Wander- und Fahrradwege im Schwarzertal im Herzen des Thüringer Waldes. Wandergruppen oder andere Touristen? Fehlanzeige. Unten in der Talsohle, direkt am Flüsschen Schwarzer, liegt das Dorf Schwarzburg. Idyllisch wirkt die schmale Hauptstraße mit den Fachwerkhäusern und gepflegten Vorgärten. Sogar eine Fahrradkirche gibt es, gut renoviert, einladend mit offener Tür. Doch beim näheren Hinsehen wird klar, viele Häuser sind nicht bewohnt.
So, zwei Cappuccino bei Ihnen. Es tut mir leid, aber das dauert immer ein bisschen mit der Maschine. Ich müsste auch Milch und das. Und wenn es eilig gehen soll, da ist auch Kaffee.
Im Café Holub sitzen ein paar Wanderer. Der Kuchen ist lecker, die Bedienung ist freundlich. Warum ist es so leer hier? Dieser Schwarzburger Rentner weiß, früher war alles besser.
Glaube ich, dass immer schlechter wird, statt besser. Wir zum Beispiel zu Hause, wir haben durch die vielen Gäste haben wir alles neu ausgebaut. 4 Zimmer mit Essraum, alles im Fernsehraum, alles im privaten Haus. Also haben wir alles wieder zurückgebaut, weil keiner mehr kommt.
Bis 1990 sei das Schwarzertal voll mit Leuten gewesen, erzählt Burkhard Kolbmüller, der im Nachbarort von Schwarzburg in Bechstedt in seinem Garten unter einem Apfelbaum sitzt. Der Kulturwissenschaftler züchtet auf seinem Kulturhof nicht nur seltene Apfelsorten, sondern bringt auch Menschen zusammen.
Tausende, zehntausende Leute kamen jedes Jahr in Urlaub und dann ging die Grenze auf und die Leute blieben weg. Die Infrastruktur wurde dünner und weil sich das Tal auch nicht so einig war, gab es sehr viel negative Energie im Tal. Und dann haben wir 2011 die Leute mal zusammengetrommelt und gesagt, wir setzen uns mal zusammen und gucken, was man machen kann. Eine Prämisse, es wird nicht gejammert und daraus ist die Zukunftswerkstatt als so eine regelmäßige Institution dann entstanden. Seit letztem Jahr sind wir ein Verein und haben verschiedene Dinge so angeschoben, um wieder ein bisschen positive Energie und neue Leute ins Tal zu bringen.
Das Schwarzertal hat eine lange, reiche Tradition als Urlaubsziel. Lange vor DDR-Zeiten galten die sanften Berge, die satten Wiesen und die frische Luft als eine Attraktion. Goethe und Humboldt waren hier, später Henry van der Velde und andere Bauhausgrößen. Sie besuchten die Schlossherren auf Schloss Schwarzburg und sie zogen ein breites bürgerliches Publikum nach sich. Gästehäuser, Hotels und Cafés wurden erbaut. So sei die sogenannte sommerfrische Architektur entstanden, erklärt Burkhard Kolbmüller.
Das ist eine Architektur mit einer wiedererkennbaren und sehr schönen Sprache, die man im Tal sieht. Das sind luftige Balkone, das sind kleine Türmchen, das sind natürlich Fachwerkgebäude, wo man also auch draußen sitzen konnte. Die gibt es in jedem Ort in verschiedenen Größen noch. Am deutlichsten vielleicht in Schwarzburg.
Genau, wir sehen hier das Heimatmuseum von Döschnitz. Genau, und wir holen jetzt den Schlüssel. Den haben wir hinten versteckt. Das wissen jetzt auch alle.
So. Lina Maria Mentrup ist Architektin und lebt in Jena. Im Auftrag der Zukunftswerkstatt Schwarzertal hat sie das Heimatmuseum in Döschnitz umgebaut.
So, bis gestern war die Wohnung noch vermietet. Genau. So, die Gästewohnung befindet sich im ersten Obergeschoss und hier im Erdgeschoss besteht teilweise noch das Heimatmuseum. Wir können mal reingucken.
Sommerfrische Haus Döschnitz heißt das Projekt, für das sich die Zukunftswerkstatt mit der internationalen Bauausstellung Thüringen zusammengetan hat. Nicht einmal 30.000 Euro durfte die Architektin in dem wunderschönen Fachwerkhaus verbauen. Das Ergebnis ist beeindruckend. Puristisch klare Räume zwischen historischen Fachwerkmauern, 2 Bettnischen, eine winzige Küchenzeile, ein noch benutzbarer Eisenofen im Wohnzimmer. Dusche und Toilette sind mitten hinein platziert, die Wände aus rohen Betonsteinen. Was sind das für Gäste, die kommen?
Bisher sind das entweder junge Familien, oder Gruppen von Freunden, die Städter sind und tatsächlich aufs Land kommen zum Probewohnen, also die wirklich hier in der Natur Zeit verbringen möchten.
Döschnitz liegt in einem Endseitental der Schwarze. Es gibt keinen Durchgangsverkehr, allerdings auch kein einziges Geschäft mehr. Einmal in der Woche kommt der Bäckereiwagen. Gerade das gefällt vielen Gästen. Sie suchen vor allem Ruhe und Natur und einen Gegenentwurf zum hektischen Leben in der Großstadt, sagt Burkhard Kolbmüller.
Also meine Vision wäre, dass hier viele neue Leute kommen, vielleicht ein paar mehr Touristen, aber vor allen Dingen Leute, die sich halt hier in der Sommerfrische, vielleicht auch im Winter, aber längere Zeit aufhalten, natürlich um sich zu erholen, aber auch um hier zu arbeiten. Also es gibt ja doch zunehmend Leute in den Städten und überall, die keinen so festen Arbeitsplatz haben, und die Städte sind voll, sie sind teuer. Ja, und hier hat man Ruhe, man hat die Natur und man hat also auch Immobilien zu Preisen, die sich in Hamburg, München, Berlin überhaupt keiner mehr vorstellen kann. Nämlich, wir reden jetzt von 10.000, 20.000, 30.000 Euro für ein Haus, was noch ein intaktes Dach hat.
Weiß jemand das Kommando, was der Gruppenführer gibt, bevor wir rausgehen?
Mitten in Schwarzburg steht das Feuerwehrhaus. 10 Jungen und Mädchen üben mit Hilfe von Kreidezeichnungen auf dem Vorplatz ihren Einsatz. Erst seit kurzem gibt es wieder eine Jugendfeuerwehr, berichten die beiden Ausbilderinnen. Es ziehen wieder mehr junge Familien ins Tal. Diesem Jungen hier gefällt seine Heimat sehr.
Weil es die Strudeltöpfe gibt und auch das Schloss Schwarzburg. Und es macht halt Spaß, auch da im Schwarzer Tal durchzufahren.
Strudeltöpfe, so nennt man Wasserverwirbelungen im Flussbett der Schwarzer. Vor allem Kinder sehen sich das immer wieder gern an.
Wir haben für dieses Projekt, das sich nennt Schloss Schwarzburg, Denkort für Demokratie, auch eine Projektauszeichnung erhalten.
Doch die eigentliche Attraktion von Schwarzburg thront hoch oben über dem Dorfkern, das Schloss.
Wir sind ein Premium-Projekt hier, ne?
Ein feierlicher Moment. Schloss Schwarzburg wird ausgezeichnet. Seit Jahren wird das Schloss renoviert. Hier wollte Hitler 1940 ein Reichsgästehaus errichten. Am Ende blieben nur die Außenmauern stehen. Selbst die barocken Zwischendecken wurden brutal herausgerissen. Jahrzehntelang stand alles leer und verfiel. Nun wird ein modernes Ausstellungskonzept aus den riesigen Räumen einen Denkort der Demokratie machen. Doris Fischer, Direktorin der Thüringer Schlösser- und Gärtenstiftung, erläutert den Hintergrund.
Also wir haben auf der Schwarzburg oder in Schwarzburg einen konkreten Anknüpfungspunkt zu diesem Thema, und zwar weihte Friedrich Ebert hier in der Sommerfrische, als er am 11. August 1919 hier die Weimarer Verfassung unterzeichnet hat. Also insofern war das Thema hier, und gleichzeitig haben wir hier im Hauptschloss eben ein Ausmaß an Zerstörung herbeigeführt durch die Nationalsozialisten, dass wir uns auch mit der Zerstörung von Demokratie auseinandersetzen müssen. Und hier in Schwarzburg kulminiert im Grunde genommen dieses gesamte Thema. Und insofern haben wir das aufgegriffen für dieses Projekt hier.
Im nächsten Jahr gibt es Führungen auf der Baustelle. Schon kommen die ersten Anfragen. Überhaupt war die Saison 2018 seit Jahrzehnten die beste. Der benachbarte Hotelier klagt schon längst nicht mehr über fehlende Gäste, sondern über fehlendes Personal. Das Schwarzertal im Herzen des Thüringer Waldes. Es könnte sein, dass es seine schlechtesten Jahre hinter sich hat. An manchen Tagen gibt auch der grantelnde Schwarzburger Rentner zu, kämen schon wieder sehr viele Besucher. Vielleicht geht sein Wunsch schon bald in Erfüllung.
Dass man wieder so war wie früher, das, wo viele Leute da waren, das war alles herrlich.
Dorothea Heinze über den Thüringer Wald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Im Team waren heute Marion von Klarenau und Sabine Suhr. Ich bin Claudia Sarre und wünsche Ihnen noch einen entspannten Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.